Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Es geht um ein Thema, das seit der Pandemie gefühlt viel präsenter ist: Schulabsentismus. Also wenn Kinder und Jugendliche einfach nicht mehr zur Schule gehen. Man hört das ja immer wieder, Schulen, Eltern, auch Fachleute sind oft ziemlich ratlos.
Ja, das stimmt.
Genau da wollen wir heute mal genauer hinschauen. Wir stützen uns dabei auf einen sehr handfesten Leitfaden aus dem Kanton Uri vom Schulpsychologischen Dienst dort.
Für die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Absolut. Und das ist ein Thema, das wirklich unter die Haut geht. Wenn Kinder, Jugendliche dem Unterricht fernbleiben, oft über längere Zeit, das ist für alle eine riesige Belastung.
Kann ich mir vorstellen. Und die Situationen sind selten einfach, oft emotional aufgeladen und sie können sich erschreckend schnell verfestigen, chronisch werden. Ein Kernproblem, das der Leitfaden auch klar benennt: es fehlt oft ein gemeinsames Verständnis. Also, was ist eigentlich los? Wer ist wann zuständig?
Ja, und dann reibt man sich auf.
Genau, Reibungsverluste, wertvolle Zeit geht verloren. Das ist das Schwierige.
Okay, dann lass uns das mal aufdröseln. Was wollen wir heute erreichen? Wir möchten für Sie als Zuhörer greifbar machen, was hinter diesem Schulabsentismus steckt. Welche verschiedenen Gesichter hat das? Warum ist schnelles Handeln so wichtig? Und wie kann so ein gemeinsamer Ansatz, wie im Leitfaden beschrieben, helfen, den Weg zurück in die Schule zu ebnen? Das ist ja das Ziel.
Absolut.
Denn das Recht auf Bildung ist ja nicht nur irgendein Recht, sondern die Basis für die Zukunftschancen. Für jeden jungen Menschen.
Genau.
Fangen wir mal ganz grundlegend an. Warum ist dieser regelmäßige Schulbesuch so entscheidend?
Ja, also weil die Schule eben viel mehr ist als nur ein Ort zum Lernen. Es ist der zentrale Ort für die persönliche, die soziale und natürlich auch die schulische Entwicklung.
Stimmt.
Und längeres Fehlen, das schneidet Kinder und Jugendliche davon ab, von dieser Förderung. Die Folgen können wirklich gravierend sein, bis ins Erwachsenenalter hinein. Es gibt Hinweise auf Zusammenhänge mit späteren sozialen oder auch psychischen Problemen.
Okay.
Was mich aber immer wieder, überrascht: im Vergleich zu anderen Themen, sagen wir ADHS, kriegt Schulabsentismus wissenschaftlich erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Es gibt nicht mal eine eigene ICD-Diagnose.
Ach, tatsächlich?
Keine Klassifikation, nein. Das Problem tanzt sozusagen zwischen den Stühlen. Pädagogik, Psychologie, Psychiatrie. Und das macht eben die Zuständigkeiten oft so diffus, so unklar.
Verstehe. Um da jetzt mehr Struktur reinzubringen, schlägt der Leitfaden ja 4 typische Erscheinungsformen vor. Sicher gibt es da Überschneidungen in der Realität, aber...
Genau, die gibt es immer.
Aber diese Unterscheidung hilft wahrscheinlich schon mal, die Situation besser einzuschätzen, oder?
Ja, das ist eine wichtige erste Orientierung, absolut. Also, erstens, da ist das, was man so klassisch als Schwänzen bezeichnet.
Mhm.
Hier fehlt das Kind oder der Jugendliche, aber die Eltern wissen nichts davon. Der Grund ist oft eher so Unlust, Langeweile, vielleicht will man was anderes machen. Tiefere Ängste spielen da meist keine große Rolle. Die Haltung zur Schule ist eher, ablehnend.
Okay, das kennt man vielleicht noch. Zweitens dann die Schulangst.
Genau. Hier wissen die Eltern Bescheid, das Kind hat tatsächlich Angst und diese Angst bezieht sich direkt auf die Schule.
Also was könnte das sein?
Das kann Versagensangst sein, soziale Ängste, Angst vor Mitschülern, vielleicht auch wegen Mobbing. Die Lernmotivation ist dann oft unsicher oder stark beeinträchtigt, ambivalent.
Verstehe. Und drittens, das war die Schulphobie oder Trennungsangst?
Richtig, das ist eine wichtige Abgrenzung. Auch hier wissen die Eltern Bescheid, aber die Angst richtet sich nicht primär gegen die Schule selbst. Die Schule kann sogar positiv gesehen werden.
Ach, das ist interessant.
Ja, die Kernangst ist die Trennung von einer wichtigen Bezugsperson, meistens Mutter oder Vater. Das Kind hat Angst, dass dieser Person oder ihm selbst etwas Schlimmes passieren könnte, während es getrennt ist.
Okay.
Und typisch sind hier auch körperliche Symptome. Bauchweh, Kopfschmerzen, morgens vor der Schule, Psychosomatik nennen wir das.
Das ist wirklich ein feiner, aber wohl entscheidender Unterschied zur Schulangst. Und die vierte Form?
Das ist das sogenannte Fernhalten. Hier sind es die Eltern oder andere Bezugspersonen, die das Kind aktiv, also bewusst, nicht zur Schule schicken.
Und warum?
Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Das Kind soll vielleicht zu Hause helfen, es gibt vielleicht ganz andere Wertvorstellungen in der Familie. Oder, und das ist besonders heikel, es sollen schwierige Familienverhältnisse oder Probleme vertuscht werden, verdeckt werden.
Puh. Bei all diesen Formen merkt man schon, das ist richtig komplex.
Absolut. Und wichtig ist eben, Schulabsentismus ist keine Diagnose an sich. Aber er kann ein Symptom sein oder ein Begleiter von psychischen Störungen. Und egal, welche Form vorliegt, der Leitfaden macht das ganz klar, ohne eine gute, eine systematische Zusammenarbeit aller Beteiligten, Eltern, Schule, Fachleute, wird es extrem schwierig. Alle müssen an einem Strang ziehen. Und zwar für das Kind.
Der Leitfaden pocht ja immer wieder darauf, wie entscheidend schnelles Handeln ist. Warum diese Dringlichkeit? Das klingt ja fast schon ein bisschen alarmistisch.
Ist es vielleicht auch. Aber aus gutem Grund. Weil Vermeidung psychologisch gesehen eine echte Falle ist.
Wie meinen Sie das?
Naja, jedes Mal, wenn das Kind die angstbesetzte Situation, also die Schule, meidet, erlebt es kurzfristig eine riesige Erleichterung. So ein, oh, geschafft, heute nicht hin müssen.
Klar, kennt man ja vielleicht selbst in anderen Situationen.
Genau. Aber diese Erleichterung, die wirkt wie ein Verstärker für die Angst. Langfristig wird die Angst größer. Die Hürde, doch wieder hinzugehen, wird immer, immer höher. Das ist ein Teufelskreis.
Verstehe.
Und jeder einzelne Schultag, der vermieden wird, erhöht das Risiko dramatisch, dass das Verhalten chronisch wird, festgefahren. Und je länger das andauert, desto schwieriger wird der Weg zurück. Deshalb, frühe Erkennung ist das A und O. Wirklich.
Gibt es da denn konkrete Anhaltspunkte, auf die man achten kann? Sowas wie eine Faustregel?
Ja, die gibt es. Der Leitfaden empfiehlt da als ganz praktisches Werkzeug die sogenannte 36-Regel.
36-Regel.
Genau. Heißt, aufmerksam werden sollte man, wenn ein Kind innerhalb von 6 Wochen 3-mal unabhängig voneinander fehlt. Also nicht eine Woche krank, sondern 3 einzelne Fehltage oder Perioden.
Okay.
Auch wenn ein Kind mehrere Tage am Stück fehlt und es keine wirklich plausible Erklärung gibt, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Und jetzt kommt was Wichtiges, das oft übersehen wird. Dabei zählen alle Fehltage, egal ob entschuldigt oder unentschuldigt.
Ach, auch die mit Attest?
Ja, auch die. Es geht um das Muster des Fehlens an sich. Das ist das Warnsignal.
Okay, die 36-Regel, das kann man sich gut merken. Wenn man dann merkt, hier stimmt was nicht, man will handeln, was braucht es denn, damit die Hilfe auch ankommt und wirkt? Der Leitfaden spricht von Gelingensbedingungen.
Ja, im Kern geht es um 2 Dinge: Beziehungen und Klarheit. Ganz oben steht eine tragfähige Vertrauensbasis zwischen Schule und Elternhaus. Das ist die absolute Grundlage. Ohne die wird's schwierig.
Mhm.
Dann braucht es etwas, das der Leitfaden Haltekraft der Schule nennt. Das finde ich ein schönes Bild.
Haltekraft?
Ja, das heißt, die Schule muss die Beziehung zum Kind aktiv aufrechterhalten, auch wenn es nicht da ist. Nicht einfach abschreiben, sondern signalisieren, du gehörst dazu, wir warten auf dich, wir vermissen dich. Das ist psychologisch enorm wichtig.
Okay.
Gleichzeitig braucht es aber auch die klare und unmissverständliche Forderung, du musst zur Schule kommen. Das ist die Schulpflicht. Diese Klarheit erzeugt auch einen gewissen Druck, einen Veränderungsdruck, auch bei den Eltern, sich der Situation zu stellen.
Und die Eltern selbst?
Natürlich. Ihr Veränderungswunsch ist zentral, ohne den geht es kaum. Und dann kommen noch die eher organisatorischen Dinge dazu. Ein systematisches Vorgehen nach Plan. Frühzeitig Fachberatung holen, Schulsozialarbeit direkt vor Ort oder den Schulpsychologischen Dienst, SPD, als externe Stelle. Ein enger Austausch aller Profis. Und dieses Gefühl, wir sind ein Team für dieses Kind.
Brüchlich.
Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Aber da steckt viel Wahrheit drin. Gerade wenn die Situation schon total verfahren ist, die Fronten verhärtet sind, dann hilft Hektik oder noch mehr Druck oft gar nicht. Im Gegenteil, das verstärkt den Widerstand. Dann braucht es Geduld, kleine, realistische Schritte. Etappenziele. Und manchmal eben auch kreative, vielleicht unkonventionelle Lösungen, die natürlich immer zumutbar sein müssen.
Und was sollte man auf keinen Fall tun?
Gegenseitige Schuldzuweisungen. Dieses Wer-ist-Schuld-Spiel. Das bringt absolut niemanden weiter. Und es führt oft dazu, dass sich keiner mehr richtig zuständig fühlt. Eine Verantwortungsdiffusion nennen das die Fachleute. Und das blockiert alles.
Verstehe. Ein ganz spezifischer Punkt, den der Leitfaden ja sehr kritisch sieht, sind Krankschreibungen. Warum ist das so ein heißes Eisen? Man denkt ja, Kind ist krank, braucht ein Attest. Punkt.
Ja, aber genau das ist der Trugschluss, auf den die Fachliteratur hinweist. Der Leitfaden zitiert da ja auch Quellen. Gerade bei diesen psychosomatischen Beschwerden, Bauchweh, Kopfweh ohne klaren organischen Befund, sind Krankschreibungen kontraindiziert. Also nicht ratsam, sie können sogar schaden.
Warum genau?
Weil sie das Fernbleiben legitimieren, offiziell absegnen sozusagen. Sie nehmen den Druck raus, sich mit dem eigentlichen Problem der Angst, der Unlust, was auch immer auseinanderzusetzen.
Ah, okay.
Kurzfristig ist das für alle eine Entlastung, klar. Kind muss nicht, Eltern haben Ruhe, Schule hat eine Entschuldigung. Aber langfristig verstärkt es genau das Vermeidungsverhalten, das wir ja durchbrechen wollen. Es trägt massiv zur Chronifizierung bei.
Und dann?
Dann besteht die Gefahr des Ärztehoppings. Die Eltern gehen von Arzt zu Arzt, um immer neue Krankschreibungen zu bekommen. Dem Kind hilft das aber überhaupt nicht. Im Gegenteil.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Vielleicht auch einer, der erstmal überrascht. Der Leitfaden gibt dann ja einen sehr klaren Fahrplan vor, wie Schulen und Fachstellen vorgehen sollen. Ein Prozess in 4 Phasen. Grün, Gelb, Orange und Rot. Können wir uns das mal kurz anschauen? Wie funktioniert dieses Modell?
Genau, das ist ein Eskalations- oder Stufenmodell. Es soll Sicherheit geben, wann macht wer was. Es fängt relativ niedrigschwellig an, in Phase Grün. Die Klassenlehrperson bemerkt wiederholte Absenzen. Vielleicht greift hier schon die 36-Regel.
Mhm.
Sie sucht das Gespräch mit den Eltern, dokumentiert die Fehltage und was besprochen wurde. Holt sich vielleicht intern Rat bei der Schulleitung, der Schulsozialarbeit oder fragt auch mal anonym beim Schulpsychologischen Dienst, dem SPD, nach. Ziel hier erstmal klären, Ursachen verstehen, erste Vereinbarungen treffen.
Und wenn das nicht reicht? Wenn das Kind trotzdem weiterfehlt?
Dann schaltet die Ampel auf Gelb. Jetzt wird die Schulleitung offiziell informiert und übernimmt eine Mitverantwortung. Und ganz wichtig, mit Einverständnis der Eltern wird jetzt der Schulpsychologische Dienst, der SPD, offiziell beigezogen, falls das noch nicht passiert ist.
Okay, dann wird's offiziell.
Ja. Der SPD macht dann eine genauere Analyse, was ist mit dem Kind los, was spielt in der Schule eine Rolle, wie ist die Situation in der Familie. Und auf dieser Basis wird ein konkreter Plan mit Maßnahmen entwickelt, oft ein schrittweiser Reintegrationsplan.
Und wie lange probiert man das?
Man schaut dann, funktionieren diese Maßnahmen, dafür gibt es eine klare Frist, maximal 4 Wochen Evaluation.
4 Wochen für Phase Gelb. Und wenn selbst das mit externer psychologischer Hilfe nicht fruchtet, wenn die Situation richtig festgefahren wirkt,
dann wird es ernster. Dann sind wir in Phase Orange. Hier übernimmt die Schulleitung ganz klar die strategische Fallführung. Der Leitfaden nennt das sehr griffig The Master's Voice.
Die Stimme des Chefs.
Genau. Das soll signalisieren, jetzt ist die Lage wirklich gravierend. Die Schule meint es ernst mit der Schulpflicht und dem Handlungsbedarf. Es gibt dann eine erneute, oft vertiefte Analyse, vielleicht in einer größeren Runde. Und man prüft, ob noch intensivere Maßnahmen nötig sind.
Was könnte das sein?
Das können auch schulorganisatorische Dinge sein. Ein Klassenwechsel, spezielle Förderangebote, vielleicht eine Anpassung der Lernziele. Auch hier gilt wieder die Regel, Evaluation nach spätestens 4 Wochen. Man gibt den Maßnahmen Zeit zu wirken, aber eben nicht ewig.
Das klingt nach einer deutlichen Verschärfung der Gangart. Und die letzte Stufe, Rot. Wann kommt die und was heißt das?
Phase Rot ist erreicht, wenn auch die verstärkten Maßnahmen aus Orange scheitern, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern vielleicht sehr schwierig wird oder sogar eine Kindeswohlgefährdung im Raum steht. Also wenn die Entwicklung oder die Gesundheit des Kindes ernsthaft gefährdet ist.
Und wann ist das der Fall? Ungefähr?
Das ist oft so, wenn ein Kind schon um die 12 Wochen oder länger der Schule ferngeblieben ist. In dieser Phase Rot geht es darum zu prüfen, ob externe, oft auch behördliche Maßnahmen unausweichlich sind.
Zum Beispiel?
Das kann eine teilstationäre psychiatrische Abklärung sein über die Kinder- und Jugendpsychiatrie, KJP, oder einen Psychotherapeuten. Oder eine sonderpädagogische Bedarfsabklärung durch den SPD. Braucht das Kind vielleicht eine Sonderschulung? Und als wirklich letztes Mittel, wenn nichts anderes mehr greift und das Kindeswohl gefährdet ist, die Gefährdungsmeldung an die KESB.
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.
Genau. Das ist die Behörde, die dann zum Schutz des Kindes eingreifen kann und auch muss. Diese Meldung macht dann in der Regel die Schulleitung.
Puh, das ist schon ein Weg durch die Instanzen. Aber es zeigt sehr klar, wie wichtig so ein systematisches Vorgehen ist, damit man nicht im Nebel stochert, sondern Schritt für Schritt versucht, das Kind zurückzugewinnen und eine Chronifizierung zu verhindern.
Genau, darum geht es.
Der Leitfaden beschreibt ja dann auch sehr genau die Rollen und Aufgaben der verschiedenen Beteiligten. Vielleicht können wir uns exemplarisch ein paar Schlüsselpersonen anschauen. Die Kinder und Jugendlichen selbst zum Beispiel. Welche Rolle haben die denn? Das ist ja nicht leicht für sie.
Absolut nicht. Das ist oft ein riesiger Kampf für die Kinder und Jugendlichen. Aber der Leitfaden formuliert das klar. Ihre Aufgabe ist es, sich natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten um einen regelmäßigen Schulbesuch zu bemühen.
Das klingt fast ein bisschen hart.
Ja, vielleicht. Aber es geht darum, sie nicht nur als Opfer der Umstände zu sehen, sondern eben auch als Akteure. Dazu gehört auch, Hilfe anzunehmen, zu Terminen zu gehen und ganz wichtig, mit viel Unterstützung natürlich, zu lernen, mit diesen schwierigen Gefühlen, der Angst, der Scham umzugehen, die sie ja abhalten. Es geht darum, sie wieder handlungsfähig zu machen, zu ermächtigen.
Verstehe. Und die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die stehen ja oft unter enormem Druck, fühlen sich hilflos, vielleicht auch beschämt. Welche Verantwortung sieht der Leitfaden bei Ihnen?
Sie haben eine doppelte Verantwortung eigentlich. Einerseits die gesetzliche Pflicht. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die Schule besucht. Andererseits sind Sie der allerwichtigste Partner für die Schule und die Fachstellen.
Was heißt das konkret?
Ihre Aufgaben sind, aktiv Hilfe suchen und diese auch annehmen. Das ist nicht immer leicht. Vertrauensvoll kooperieren. Dem Kind Sicherheit geben, aber gleichzeitig auch seine Selbstständigkeit fördern. Und ganz klar signalisieren, weglaufen, vermeiden, das ist keine Lösung. Man liest es so zwischen den Zeilen im Leitfaden. Eltern sind oft, manchmal unbewusst, Teil der Dynamik, die das Problem aufrechterhält. Aber, und das ist das Entscheidende, sie sind auch der absolute Schlüssel zur Lösung. Ohne ihre Mitwirkung geht es fast nie.
Eine ganz zentrale Rolle hat ja anscheinend die Klassenlehrperson, die KLP, sozusagen an vorderster Front.
Definitiv. Die KLP ist oft die allererste, die ein Muster bemerkt. Ihre Aufgaben sind total vielfältig. Beobachten, dokumentieren, das Gespräch suchen mit dem Kind, mit den Eltern, die Beziehung aktiv gestalten. Sie muss oft auch die Koordination im Schulteam übernehmen. Und schauen, wie bei längerer Abwesenheit der Anschluss beim Lernstoff gehalten werden kann.
Und diese Halte- und Zugkraft.
Genau. Der Leitfaden spricht von ihrer wichtigen Halte- und Zugkraft. Haltekraft, weil sie die Verbindung zur Klasse und zur Schule aufrechterhält. Und Zugkraft, weil sie aktiv versucht, das Kind wieder ins Boot zu holen. Eine ganz wichtige Funktion.
Und die Schulleitung? Die SL? Welche Funktion hat sie, außer informiert zu sein und in Phase Orange das Kommando zu übernehmen?
Sie trägt die Gesamtverantwortung für die Einhaltung der Schulpflicht und für den ganzen Prozess. Sie wird früh eingebunden, sichert die nötigen Ressourcen, die Kooperation im System Schule und eben, wie gesagt, wenn es eskaliert, übernimmt sie die strategische Führung, the Master's Voice, um dem Ganzen Gewicht zu verleihen.
Und sie muss auch die unangenehmen Entscheidungen treffen.
Ja, sie muss auch dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und im äußersten Notfall eben auch die schwierige Entscheidung treffen, die KESB einzuschalten, wenn alle anderen Bemühungen zum Schutz des Kindes nicht ausreichen. Das gehört auch dazu.
Gut, fassen wir die Kernpunkte für Sie als Zuhörer noch einmal zusammen. Schulabsentismus ist also komplex, hat viele Gesichter, geht weit über das hinaus, was man so landläufig Schwänzen nennt.
Absolut.
Die Ursachen sind vielfältig. Ängste rund um die Schule, Trennungsängste, schwierige familiäre Situationen, manchmal auch bewusstes Fernhalten durch die Eltern. Was wirklich zählt. Frühzeitig hinschauen, die 36-Regel ist ein guter Anker. 3 unabhängige Absenzen in 6 Wochen, da sollte man hellhörig werden. Dann braucht es ein systematisches, stufenweises Vorgehen, wie es dieser Leitfaden aus URI vorschlägt. Und vor allem, das zieht sich wie ein roter Faden durch, eine enge, ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten. Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung, Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, eventuell Ärzte, Therapeuten und im Notfall eben auch KJP oder KESB.
Und ein Punkt, der wirklich hängen bleiben sollte: Seien Sie kritisch bei Krankschreibungen, besonders wenn Sie wiederholt wegen psychosomatischer Beschwerden ausgestellt werden. Sie können, auch wenn Sie gut gemeint sind, das Problem der Vermeidung regelrecht zementieren, eine Rückkehr erschweren.
Ja.
Das große Ziel hinter all diesen Bemühungen ist ja immer dasselbe. Das Kind oder den Jugendlichen so schnell wie möglich wieder in den Schulalltag zu integrieren. Damit verhindern wir negative Langzeitfolgen für die Entwicklung, für die späteren Chancen im Leben und sichern dieses fundamentale Recht auf Bildung.
Und die Struktur hilft dabei.
Ja, die klare Struktur und die Rollenverteilung aus dem Leitfaden sollen genau dabei helfen. Auch in emotional sehr aufgeladenen Situationen den Überblick zu behalten und handlungsfähig zu bleiben.
Das ist sicher für Sie als Zuhörer direkt relevant, wenn Sie schulpflichtige Kinder haben oder im Bildungsbereich tätig sind. Aber ich denke, auch darüber hinaus hilft es zu verstehen, welche komplexen Dynamiken dahinter stecken können. Das betrifft uns ja als Gesellschaft insgesamt.
Absolut. Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss, der mich beim Lesen des Leitfadens beschäftigt hat.
Ja, gerne.
Er legt ja sehr großen Wert auf klare Prozesse, auf Strukturen. Das ist enorm wichtig, um nicht in Willkür oder Hilflosigkeit zu verfallen. Gleichzeitig betont er aber auch, man braucht Geduld, Kreativität, man muss auf den Einzelfall eingehen.
Der Spagat.
Genau. Und das wirft für mich die spannende Frage auf, wie schaffen es diese doch recht standardisierten Systeme, die Phasen, die Zuständigkeiten, die nötige Flexibilität und ja auch Empathie aufzubringen, um diesen ganz individuellen, oft sehr verwickelten und einzigartigen Geschichten der Kinder und Familien gerecht zu werden?
Eine gute Frage.
Wo liegt da die Balance zwischen einem notwendigen Regelwerk, das ja auch die Schulpflicht durchsetzen muss, und diesem menschlichen Ermessen, der Kreativität, die es manchmal braucht, um für ein ganz spezifisches Kind den besten, vielleicht auch mal unkonventionellen Weg zurück in die Schule zu finden? Das ist vermutlich die tägliche Kunst in der Praxis.